Deutschlandfunk Interview.
An verbalen Eskalationen mangelte es diese Woche nicht. Der ukrainische Präsident irritiert mit einer Aussage, die NATO müsse einen russischen Atomangriff verhindern, notfalls mit einem Präventivschlag. Das sei wichtig, damit Russland wisse, was ihnen blühe. Gestern Abend dann ruderte Selenskyj zurück. Man müsse präventive Tritte ausführen, keine präventiven Angriffe, sagte er der BBC. Der Kreml jedenfalls zeigt sich empört, spricht von einem Aufruf zum Beginn des Dritten Weltkriegs. Dabei war es ja Wladimir Putin, der vor kurzem der Welt mit einem Einsatz von Atomwaffen gedroht hatte. Unterdessen warnt der amerikanische Präsident Joe Biden vor einem Armageddon und behauptet, die Gefahr einer atomaren Konfrontation sei so groß wie seit 60 Jahren nicht mehr. Später dann relativiert seine Sprecherin die Aussagen. Über all das kann ich jetzt sprechen mit Michael Gahler. Er ist außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und er ist gerade in Kiew unterwegs. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Roth.
Präventivschlag Armageddon. Geht Putins Kalkül auf, Atomwaffendrohungen völlig zu enttabuisieren?
Also ich denke, wir sollten da kühlen Kopf bewahren und uns die Lage anschauen, wie sie ist. Und in der Tat, Sie haben darauf hingewiesen, einerseits redet Putin davon, dass er praktisch nicht ausschließt, ja, wenn denn Russlands Sicherheit gefährdet sei. Und andererseits denke ich mal, dass die Gefahr zu einer solchen Nutzung von taktischen Atomwaffen, von denen man aus dann reden würde, doch relativ gering ist. Denn es ist ja nach meiner Kenntnis durchaus den Russen klar zu verstehen gegeben worden, dass sie dann doch mit einer massiven konventionellen Antwort rechnen müssen. Es geht eben nicht darum, hier eine atomare Eskalation beiderseitig hochzutreiben, sondern darum, darauf auch, wenn überhaupt, konventionell zu reagieren.
Ist Selenskyj also zu weit gegangen mit dieser Drohung von einem Präventivschlag?
Ja, er hat ja das, wie Sie richtig gesagt haben, in der BBC dann korrigiert und meinte dann, das ist ein Präventivschlag wäre ein konventioneller. Ich denke, wir sollten uns an die aktuelle Lage halten und immer auch mit einpreisen, dass natürlich der ukrainische Präsident unter einer fürchterlichen Spannung steht jeden Tag. Und wenn dann die ein oder andere Äußerung übers Ziel hinausschießt im wahrsten Sinne und dann korrigiert wird, dann sollten wir es auch dabei belassen.
Wie erklären Sie sich denn solche Äußerungen? Also verfangen vielleicht auch die harten Drohungen von Wladimir Putin bei Selenskyj und bringen ihn dann zu solchen Forderungen oder Eskalationen?
Naja, ich denke, er kennt die Lage vor Ort an den verschiedenen Fronten genau und auch die Notwendigkeit, dass die Ukraine natürlich am besten dann solche Dinge verhindert, indem sie halt rechtzeitig auch von uns mit entsprechender Menge von Waffen und Munition ausgestattet wird. Ich denke, das ist auch ein Stück weit dadurch motiviert, weil natürlich ein riesiger Verbrauch da täglich da ist und er sicherstellen will durch auch eine entsprechend dramatische Lagebeschreibung uns zu motivieren, die Unterstützung nicht nachzulassen.
Die Ukraine will ja einen beschleunigten Antrag auf einen NATO-Beitritt stellen, wirbt gerade ja auch um Unterstützung bei vielen Staaten, die skeptisch sind. Schaden solche Aussagen über präventive Atomschläge da?
Also die Hauptsache, das Thema ein beschleunigter NATO-Beitritt, ich denke, das ist im laufenden Krieg sicher kein Thema, weil wir natürlich dann daraus auch eine unmittelbare Beistandsverpflichtung ableiten müssten. Und das ist ja eine der Positionen, die wir gemeinsam einnehmen, dass wir jedenfalls nicht Kriegspartei werden. Es schadet nichts. Jetzt meldet sich hier das Festnetz.
Ja. Das nicht geplant. Sie können auch gerne kurz rangehen.
Nein, ich habe es schon weggeschaltet.
Okay, wunderbar.
Äußerungen, wir sollten uns davon nicht beeindrucken lassen. Wir sollten das, was hier notwendig ist, nämlich auch zur Verkürzung des Krieges, die Ukrainer in die Lage zu versetzen, schneller voranzukommen, da sollten wir uns darauf konzentrieren. Das ist auch die Forderung des Europäischen Parlaments vom Donnerstag.
Genau, jetzt hat Zelensky allerdings nicht nur gerade mit diesen Aussagen zu tun, sondern amerikanische Geheimdienste werfen der Ukraine vor, hinter dem Anschlag auf die russische Nationalistin Dugina zu stecken. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Dazu habe ich überhaupt keine Erkenntnisse, da kann ich mich nicht zu äußern, bitte ich um Entschuldigung.
Gar kein Problem. Putin hat ja kürzlich mit allen Mitteln gedroht, damit auch Atomwaffen gemeint, in einer Situation, in der russische Truppen Verluste hinnehmen mussten in den Gebieten, die sie von der Ukraine besetzt haben. Was ist Ihr Eindruck denn vor Ort, auch in Kiew, wenn Sie mit Menschen sprechen? Wie nehmen die Menschen in der Ukraine solche Drohungen wahr?
Ich denke, für die Menschen in der Ukraine ist der Schrecken des Krieges, so wie er jetzt bereits ist, und das haben wir ja alle auch in Bildern gesehen und sehen es täglich auch in den befreiten Gebieten, wenn dort neue Massengräber entdeckt werden und andere Grauslichkeiten, das ist für die Menschen das, was im Vordergrund steht. Und die Varianten, die dann auch noch erwähnt werden oder bedrohlich sind, die bringen sie insofern nicht aus der Ruhe, als sie dann sagen, ja, und wenn er eine Atombombe, eine kleine, wirft und dann auf eine Stadt zerstört, wir werden dann trotzdem nicht aufhören zu kämpfen. Das ist für die Ukrainer kein Unterschied. Es wäre eine weitere Eskalation, aber würde überhaupt keinen Beitrag dazu leisten, dass sie dann sagen, jetzt heben wir die Hände und ergeben uns.
Was sagen Sie den Menschen in der Ukraine eigentlich, die fragen, ob Deutschland ihnen Rückendeckung gibt bei der Befreiung ukrainischer Gebiete von russischer Herrschaft, insbesondere die Krim? Sagen Sie denen, ja, da stehen wir 100% dahinter, wenn ihr die Krim rückerobern wollt?
Also die Beschlusslage des Europäischen Parlaments ist von vorgestern ist hier ganz eindeutig, dass wir die Ukraine dabei unterstützen, die vollständige Kontrolle über ihr gesamtes international anerkanntes Hoheitsgebiet wiederzuerlangen und sich erfolgreich gegen jede weitere russische Aggression zu verteidigen. Das ist unsere Position und das ist auch meines Wissens die Position der Europäischen Union. Und wir haben auch in dem Zusammenhang immer gesagt, wann es zu Friedensverhandlungen kommt oder wie die Ukraine sich dann einlässt, das ist Sache der ukrainischen Regierung. Wir haben hier da keine Vorschriften zu machen.
Ich frage nur nach, weil man in Berlin das etwas anders zu sehen scheint, also dass man sich mit der Annexion der Krim faktisch irgendwann abgeben muss.
Ja, in Berlin hat man über die vergangenen Jahre einiges anders gesehen als im Rest Europas und wird jetzt mit der Realität konfrontiert. Von daher haben sich vielleicht einige Herrschaften auch in Berlin dann mit den Weiterentwicklungen anzupassen.
Noch ganz kurz eine neue Frage. Tatsächlich, die Lage im ukrainischen AKW Saporischschja ist ja sehr angespannt. Zelensky fordert, dass die EU diplomatisch Druck macht, damit Russland das AKW zurückgibt. Was konkret machen Sie?
Wir haben unsere Beschlusslage im Parlament ist da auch eindeutig. Wir fordern eine entmilitarisierte Zone. Das heißt, Russland muss seine Truppen dort abziehen und die Internationale Energieagentur soll dort die Kontrolle übernehmen, damit sichergestellt ist, dass natürlich der Betrieb oder das Herunterfahren weiter unter Kontrolle bleibt und auch natürlich die Mitarbeiter dort nicht weiter unter dem Druck sind, den die russischen Besatzer dort ausüben.
Michael Gahler war das, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Besten Dank, dass Sie Zeit für uns hatten heute Morgen.
Bitte sehr. Wiederhören.
Wiederhören.